Save the date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute über M&A im Zeichen der Energiewende. Und irgendwie ist heute alles ein bisschen anders. Zum ersten Mal sitze ich nicht in unserem Podcast-Studio in Frankfurt, sondern gemeinsam mit meinen Gästen in Berlin im wunderschönen Gasturbinenwerk bei Siemens Energy. Wobei, ehrlich gesagt, sind die drei eigentlich allesamt gar nicht wirklich Gäste. Zwei sind Co-Gastgeber und ich stelle sie euch gerne einmal kurz vor. Michael Prüßner ist Partner und M&A-Experte bei der Kanzlei Norton Rose Fulbright. Er hat also in diesem Gespräch die juristische M&A-Brille auf. Schön, dass du mit dabei bist, Michael.
Danke, Bastian.
Und sein Kollege Valerian von Richthofen ist auch Partner bei Norton Rose Fulbright. Das wird euch nicht überraschen, allerdings im Bereich Energy. Und er ist ein absoluter Regulierungsexperte. Willkommen in der Runde, Valerian.
Ja, vielen Dank.
Ja, und da wir bei ihm im Studio sitzen, ist auch unser Gast eigentlich heute unser Gastgeber. Dr. Ekin Karakaya ist Group General Counsel bei Siemens Energy. Wir sind sehr gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Aber erstmal, Ekin, ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen.
Sehr gerne.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen zum Auftakt über dich und dein Unternehmen, aber zum Start würde ich gerne noch mal kurz das Thema anreißen. Michael, M&A im Zeichen der Energiewende, das habt ihr euch ausgesucht. Warum?
Ja, man muss sagen, spätestens seit dem 20. Februar 2022 gibt es, glaube ich, kein Thema, was die Wirtschaft so umgetrieben hat. Die Inflation wurde durch die Unsicherheiten und insbesondere die steigenden Energiepreise auf ein Rekordniveau getrieben. Seit Anfang 2023 ist Deutschland endlich unabhängig von der Energielieferung aus Russland. Zum Glück wird der Energiebedarf nunmehr durch andere Lieferquellen und im Hinblick auf den Strombedarf sogar zu 50% aus erneuerbaren Energien gedeckt. 2023 ist aber weiterhin Kohle notwendig gewesen. Zum Glück deutlich weniger als im Jahr zuvor. Der Trend setzt sich wahrscheinlich 2024 fort. Jetzt kommen wir aber zu M&A. Warum M&A? Eigentlich die Frage. International gibt es ganz viele kontrovers behandelte Themen, zum Beispiel Atomkraft. Bei uns Ausstiegsmodell ganz klar, in anderen Ländern eher schon wieder Einstiegsmodell. Und durch den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien machen wir uns zwar von Energieimporten unabhängiger, gleichzeitig sorgt das aber für neue Herausforderungen, da wir nur zeitweise sehr viel Strom haben, Mittagszeit im Sommer zum Beispiel, und zeitweise sehr wenig, Dunkelflaute. Netze und Versorger müssen dadurch immer flexibler werden und M&A kann dabei ein Schlüssel sein, um entsprechende Expertise und Kapazitäten zu gewinnen. Sowohl HR-seitig, produktionsseitig als auch vertriebsseitig.
Na, da wollen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber erst brauche ich nochmal eine Antwort auf die Frage, warum müsst ihr dafür zu zweit hier sein, Valerian? Reicht ein Anwalt da nicht genug?
Also sehr, sehr gute Frage in der Tat. Also beim Thema M&A, was ist M&A? Da kann man ja vielleicht erstmal sagen, das ist ein Beratungsbereich für Rechtsanwälte. Es ist eine Unternehmensfunktion, eine unternehmerische Tätigkeit. Und Michael ist nun jemand, der natürlich wahnsinnig viel Expertise mit M&A mitbringt und auch die Energiesektorerfahrung hat im Energy, viele Transaktionen in dem Bereich macht. Es gibt aber eine Facette und da komm ich dann vielleicht ins Spiel, die wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat. Und das ist das Thema Energieregulatorik. Also ich bin Energierechtler, habe also genau mit diesen Themen zu tun im Prinzip. Und gerade auch im Kontext von Transaktionen stellt sich ja oft die Frage, was sind eigentlich die regulatorischen Themen, die zu beachten sind? Da kommt es dann drauf an, über welche Assets reden wir eigentlich, wenn wir beispielsweise über Netze sprechen. Netzbetrieb, natürliche Monopole, ist umfassend reguliert in vielen Ländern. Also nicht nur in Deutschland, sondern ganz grundsätzlich. Man möchte ja Wettbewerb haben, muss Zugang zu den Netzen ermöglichen. Das ist ein ganz relevantes Thema. Und das wird mitunter unterschätzt. Alle reden über Steuern, auch in Transaktionskontexten, wissen, dass das einen großen Impact haben kann. Energieregulatorische Themen werden eher unterschätzt, ist unser Eindruck. Insofern macht das absolut Sinn bei dem Thema, über das wir hier sprechen, glaube ich, dass wir zu zweit sind.
kann man sogar noch mehr auf den Punkt runterbrechen. Für uns M&Aler, damit wir eine strategische Transaktion im Energiesektor erfolgreich durchs Ziel bringen, ist jemand aus dem regulatorischen Sektor unabdingbar, muss notwendiger dabei sein und zwingend.
Ja, das ist auch schön auf den Punkt gebracht. So, dann wollen wir mal ein bisschen über Siemens Energy sprechen. Vielleicht aber auch ein bisschen über Ilkin Karakaya. Siemens Energy, Abspaltung aus Siemens, das weiß jeder. Was sie machen, weiß vielleicht noch nicht jeder. Was klar ist, ist, dass bei Siemens Energy ganz viele altgediente Siemensianer arbeiten. Du, Ilkin, gehörst nicht dazu. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, ich bin vor 2 Jahren zu Siemens Energy gestoßen als Group General Counsel. Bin 50 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bielefeld, habe dort studiert an der Universität, danach bei KPMG gearbeitet, ein paar Jahre Bilanzen und Steuern kennengelernt, in einer Großkanzlei, M&A-Geschäft, Dealgeschäft gemacht für ein paar Jahre. Bin dann in-house gegangen zu Bertelsmann, also Ostwestfalen, treu geblieben für einen gewissen Zeitraum, um dann den Sprung in ein Industrieunternehmen zu wagen, nämlich zu Benteler, zur Benteler Gruppe, ein großer Automobilzulieferer. Dort wurde ich General Counsel, erste Führungserfahrung, durfte die Rechtsabteilung dort international aufbauen und entwickeln. Bin dann in das kapitalmarktorientierte Umfeld gewechselt, nämlich nach München zur Knorr-Bremse, dort den Börsengang gemacht und Wachstum vor allem begleiten dürfen in einer anderen Industrie im Bereich Mobility. Und bin anschließend zu Tetra Pak in die Schweiz in den Vorstand gewechselt und habe dort Recht, Compliance und Governance verantwortet. Ja, und bin vor 2 Jahren dann diesem tollen Unternehmen gefolgt, das sich abgespalten hat aus der alten Siemens-Welt in ein neues eigenes Unternehmen, sich fokussiert auf Energietechnologie und konnte dort aktiv an der Entwicklung unseres Unternehmens mitarbeiten. Sind noch nicht da, wo wir stehen wollen, in vieler Hinsicht, aber auf einem sehr guten Weg. Und habe eine spannende, tolle Aufgabe.
Sprechen wir auch gleich drüber. Du hast eine Truppe von 750 Leuten. Wie viel Zeit bleibt dir, um wirklich in einzelne Themen reinzugehen? Und wie sehr bist du schlicht Manager?
Das ist, sage ich mal, mit dem Sprung zu Siemens Energy noch mal anders geworden für mich. Habe davor auch große internationale Aufgaben wahrgenommen als General Counsel. Aber bei der Größe, auch was die Zahlen angeht, wir erwirtschaften rund 30 Milliarden Euro Umsatz, haben Auftragsbestand von über 100 Milliarden Euro. Was ist gerade gesagt, 750 Mitarbeiter weltweit, sind in 90 Ländern aktiv. Da kann man nicht mehr in jedes Projekt, in jede Aufgabe selber den Kopf reinstecken, sondern muss schauen, dass man auf die richtigen Themen setzt, Mitarbeiter entwickelt, managt, priorisiert, Strategien entwickelt und natürlich trotzdem bei den wichtigen großen Themen aktiv ist und auch selber mitarbeitet.
Du hast gesagt, das Unternehmen hat dich angesprochen. Ihr seid noch nicht da, wo ihr hinwollt. Erzähl uns mal, wo ihr heute steht und wo ihr hinwollt. Was kann Siemens Energy zum Thema Energiewende und vielleicht ganz konkret auch zum Thema Versorgungssicherheit, das ist ein Kernpunkt, den Michael auch angesprochen hatte, beitragen?
Als Unternehmen ist, das muss man an der Stelle auch mal konstatieren, wir stehen für ein Sechstel der weltweiten Energieerzeugung, der Elektrizitätserzeugung, sind damit auch Weltmarktführer, bieten im Prinzip alle Technologien an, die heute etabliert sind am Markt. Das heißt, sowohl was das Netz angeht, die Grid Technology, die Infrastruktur. Wir bieten nach wie vor konventionelle Technologien an, wie Gasturbinen, aber auch erneuerbare, wie die Windkraft und sind über die gesamte Wertschöpfungskette tätig. Das befähigt uns als Unternehmen global die Energiewende mitzugestalten. Das ist unser erklärtes Ziel. Und da machen wir Fortschritte. Nicht nur wir als Unternehmen, sondern die gesamte Industrie, auch unsere Wettbewerber, arbeiten intensiv daran, es zu schaffen von fossilen zu erneuerbaren Energien und auch die Unabhängigkeit und die stärkere Diversifizierung der Energiesicherheit sicherzustellen. Wir haben heute eine Situation, dass wir in vielen Ländern, insbesondere in solchen Ländern, die westlichen Standards noch nicht entsprechen, Entwicklungsländern, dass da die Energiesicherheit und die Versorgungssicherheit nicht so existiert, wie man sich das vielleicht wünscht und eine Abhängigkeit vor allem von fossilen Energieträgern noch vorhanden ist. Und da versuchen wir natürlich, unseren Beitrag zu leisten und mit dem Portfolio, was wir anbieten, zu mehr Versorgungssicherheit zu kommen. Der Mix ist da entscheidend. Das heißt, der verschiebt sich auch und wir versuchen entlang dieser Trends und auch das Thema Klimaneutralität spielt natürlich dabei eine große Rolle, unser Portfolio so einzusetzen, dass wir global für mehr Versorgungssicherheit sorgen können.
Mhm. Wollen uns noch mal ein bisschen angucken, was das eigentlich ist. Valerian, Versorgungssicherheit ist ein Begriff, den jeder kennt, aber verstehen wir alle dasselbe darunter und ist der klar vielleicht auch juristisch definiert?
Also ich glaube wirklich, dass man ihn aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann, diesen Begriffen. Wir reden ja jetzt über Energie und in der öffentlichen Diskussion wird vor allem über Versorgungssicherheit bei Strom gesprochen. Das ist eigentlich schon zu eng, muss man glaube ich sagen. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Michael, du hast es eben gesagt, auch mit der Energiekrise. bedingt durch den Ukraine-Krieg 2022, die wir erlebt haben, dass natürlich die Gasversorgung erstmal sehr, sehr zentral in den Fokus gerückt ist. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo man dann zunächst ja auch gar nicht wusste, wie entwickelt sich das weiter und welche Alternativen haben wir und wie entwickelt sich auch der Markt. Also wir haben ja wirklich große Marktschwankungen gesehen, die man so vorher etwas über sehr lange Zeit nicht gesehen hatte in der Dimension. Und jetzt aus heutiger Sicht hat sich das ja wieder auf der Gasseite doch etwas normalisiert, das Ganze. Wir sind ja relativ schnell weggekommen von russischem Gas, muss man dann doch sagen. Vielleicht schneller, als man vielleicht initial erwartet hatte. Aber zu Strom zurück. Also wie gesagt, das ist im Fokus der öffentlichen Diskussion, glaube ich, so ein bisschen. Und Versorgungssicherheit bedeutet da eigentlich zweierlei. Das sind immer zwei Fragen, die gestellt werden. Die eine ist, haben wir genug Erzeugungskapazitäten im Prinzip, um den Strombedarf zu decken? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist das Netz stabil? Also haben wir leistungsfähige, zuverlässige, stabile Netze, die den Transport des Stroms ermöglichen. Und das ist miteinander verbunden und das wird mitunter auch so ein bisschen übersehen. Strom hat nun die Besonderheit, dass es sozusagen um eine Just-in-Time-Produktion geht. Also Strom kann man nur sehr begrenzt speichern. Und ein anderes Thema, Batteriespeicher ist ja auch eine Diskussion, kann man vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber im Grundsatz ist es so, dass man immer schauen muss, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dass ich so viel Strom auch abnehme, wie ich erzeuge, dass ich das in der Balance halte. Und das wird immer schwieriger. Warum wird das schwieriger? Und das kann eben die Versorgungssicherheit tangieren, weil wir diesen Switch eben machen, weg von konventioneller Erzeugung hin zu Erneuerbaren, die natürlich extrem volatil ist. Und es ist ja gar nicht gesagt, dass wenn irgendwo in der Republik die Sonne scheint, ich die gleichzeitig die Last habe, die am Netz hängt, um eben diesen Strom abzunehmen. Das kostet sehr viel Geld, das ist eine große Herausforderung für die Netzbetreiber, auch das zu handeln aktuell. Da wird viel diskutiert, da ist Regulatorik enorm wichtig. Und am Ende geht es eben wirklich darum, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und zu deiner Frage, wie sieht es eigentlich rechtlich aus, gibt es da eine Definition? Also was ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man ins Energiewirtschaftsgesetz guckt, dann steht Versorgungssicherheit direkt im ersten Paragraphen als eins der zentralen Ziele. Und da gibt es also, im Prinzip hat das angefangen mit einem Zieldreieck, dass man gesagt hat, man möchte Versorgungssicherheit haben, man möchte Preisgünstigkeit haben, man möchte aber auch hin zu grüner Energie. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja eigentlich bei diesem Thema.
Okay, das klingt nach einer größeren Aufgabe. Ekin hat schon ein bisschen beschrieben, wie Siemens Energy sich da positioniert hat. Michael, ein Sechstel der kompletten Elektrizitätsproduktion ist gigantisch. Das macht einen wirklich zu einem globalen Player. Warum macht es Siemens Energy aus M&A-Perspektive auch zu einem interessanten möglichen Mandanten?
Ja, ich glaube, man muss erstmal allgemein sagen, grundsätzlich, warum ist M&A auch für die Energieindustrie wichtig? Also grundsätzlich kann man durch M&A-Aktivitäten Effizienzgewinne erzielen, indem sie Synergien nutzen, redundante Betriebe reduzieren und Betriebskosten senken. Das kann dazu beitragen, die Stabilität und Zuverlässigkeit der Energieversorgung in Deutschland durch zu verbessern. Weil es gibt eine Konzentration auf Einzelunternehmen, die aber viel besser im Markt positioniert sind und stärker sind. Gleichzeitig technologischer Fortschritt. Durch M&A-Aktivitäten ist es möglich, Unternehmen in neue Technologien sowohl zu investieren, als auch entsprechend Unternehmen, die selber investiert haben und die Innovation schon vorangetrieben haben, diese zu erwerben. Dadurch kann man natürlich Infrastruktur wieder modernisieren. Valerian hat es ausgedrückt, Netzinfrastruktur, Netzsicherheit, extrem wichtig. Und das sind natürlich Technologien, die man teilweise auch einkaufen muss, weil man sie vielleicht nicht selber hat, sie einkaufen möchte, um sie dann in das eigene Produktionssystem weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist natürlich heutzutage alles viel schwieriger. Wir haben viel diversere Situationen. Das hat Valerian und Ekin auch schon, wir haben es beide schon angestriffen. Wir haben ja nicht mehr nur noch einen Energieträger, eine Produktionsart. Das sieht man zum Beispiel ja auch bei Kraftfahrzeugen. Es gibt nicht mehr nur eine Antriebsart. Es sind diverse Antriebsarten, teilweise auch in einem gewissen Wettkampf. Und genauso ist es bei Energieerzeugung. Haben wir es auch so, dass wir immer weiter wegkommen von den fossilen Brennstoffen hin zu den Erneuerbaren. Kernkraft spielt in manchen Ländern eine Rolle, in Deutschland jetzt gar nicht mehr. Trotzdem ist es so, dass man gerade diese Entwicklung durch M&A-Aktivitäten durch extrem unterstützen kann. Und dann gerade im Hinblick auf Siemens Energy, Möglichkeiten dieser Beziehung spielt natürlich Siemens Energy als einer der größten Lieferanten weltweit, Weltmarktführer teilweise, mit entsprechender Technologie eine Riesenrolle für die Weltwirtschaft, was Energieproduktion betrifft. Und ja, ein Schritt zurück, Siemens AG als der deutsche Technologiekonzern überhaupt mit einer 150-jährigen Geschichte, gerade auch in Berlin hier mit Siemens Stadt und nicht nur das Werk hier von Siemens Energy, sondern das hat ja einen ganzen Stadtteil geprägt und durch den Neubau wird es jetzt in Zukunft auch wieder geprägt, ist natürlich immer für Innovation gesorgt. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die oftmals über das Jahrhundert oder die Jahrhunderte, wie man es ausdrücken möchte, zum großen Teil auch immer durch M&A unterstützt wurde. Und diese Erfolgsgeschichte wird natürlich für diesen Bereich Energie jetzt durch Siemens Energy fortgeschrieben. Problematisch ist natürlich M&A auch nicht immer. Es führt auch zu vielen Herausforderungen. Gerade bei Siemens Energy haben wir auch das Beispiel mit Gamesa. War selbst eine riesengroße Transaktion. Ganz sicher nicht einfach, die Fusion durchzuführen. Ekin wird es noch viel besser wissen. Und aber vor diesem Hintergrund Deals zu machen, Transaktionen begleiten zu dürfen, ist unglaublich spannend und gleichzeitig eine große Herausforderung.
Also aufs nächste Jahrhundert wollen wir nicht gucken, wollen wir ein bisschen kurzfristige Perspektive, aber da uns anzuschauen, was denn M&A-seitig gerade aktuell ist und zu erwarten ist, das, glaube ich, sollte unser Ziel sein. Ekin, ihr seid einer der großen Spieler, das ist klar. Ihr seid aber nicht die Einzigen, ihr werdet euch angucken, was die anderen machen und das entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Kann man in diesem Energiewendemarkt, will ich ihn mal nennen, M&A-Strategien identifizieren?
Das kann man, das ist allerdings schwierig, gerade im Energiesektor, weil auch ein Stück weit aus den von Michael Weiß beschriebenen Gründen ist es so, es gibt heute weltweit keine Industrie, die so disruptiv ist, die vor so vielen Veränderungen steht. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Technologie, als auch im Hinblick auf die Demografie und auch im Hinblick auf die, ich sag mal, exogenen Anforderungen, Faktoren, im Hinblick auf Klimaneutralität, aber auch wie moralisch ist das Geschäft, das wir betreiben. Und deswegen ist es schwierig, langfristig zu planen. Also man muss immer wieder auf Veränderungen, kurzfristige Veränderungen reagieren können. Und M&A ist für uns, das sieht man natürlich auch an den öffentlichen Transaktionen, die wir zuletzt durchgeführt haben, vor allem auch ein Stück weit immer Bereinigung des eigenen Portfolios. Das heißt, passt das Geschäft zu uns, dann sind wir bereit, uns Gedanken zu machen, es zu integrieren, in die Wertschöpfungskette zu kaufen. Passt es nicht zu uns, dann trennt man sich auch da, wie wir es zuletzt auch getan haben, auch mit Unterstützung der externen Kanzlei. Trenchgeschäft in Österreich, das wir Triton verkauft haben. Da gibt es unterschiedliche Faktoren. Das sind dann einmal die, ich sag mal, regulatorischen. Passt der Markt für uns? Sind die Anforderungen für uns so attraktiv, dass wir unsere Strategie dort umsetzen können? Passt die Marge? Wie ist das mit der Technologie? Passt das die Technologie in unser Portfolio? Wir sind immer darauf angewiesen, wenn wir Erfolg haben wollen als Unternehmen, als Energietechnologe, dass wir Komplexität reduzieren und versuchen, Synergien zu heben und zu nutzen. Wir sind schon sehr breit in unserem Portfolio, ich habe es vorhin beschrieben. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir zwischen den verschiedenen Geschäftsfeldern, die wir betreiben, immer auch Gemeinsamkeiten versuchen zu nutzen, um die Komplexität zu reduzieren. Denn Komplexität kostet uns am Ende Marge, Zeit und Wettbewerbsfähigkeit. Und in diesem Spannungsfeld versuchen wir zu entscheiden, welche M&A-Transaktionen machen für uns Sinn, welche machen für uns keinen Sinn.
Ist Größe ein wesentlicher Faktor? Also wenn man dasselbe einfach mehr macht, wird man dadurch in diesem Markt automatisch deutlich rentabler?
Das kann man momentan sagen, weil wir haben einen historisch gigantischen Bedarf an unseren Technologien. Ich habe es auch eingangs kurz erwähnt, also unser Auftragsbestand liegt bei über 100 Milliarden Euro. Davon können wir nur einen kleinen Teil tatsächlich von diesen Anfragen seitens unserer Kunden, können wir nur einen kleinen Teil tatsächlich abdecken. Also wir haben kein Problem zu wachsen auf der Topline sozusagen, auf der Auftragseingangsseite. Aber wir müssen schauen, welche Aufträge davon sind auch profitabel. Das heißt, passen dort die Preise, passt die Kostenstruktur, die Lieferkette, die Logistik. All das sind Faktoren, die für uns wesentlich sind, um zu sagen, für welche Projekte entscheiden wir uns am Ende. Wir nennen das bei uns Selective Bidding. Das heißt, wir haben kein Problem zu wachsen. Wir müssen aber ganz genau hinschauen, wie können wir nicht nur Umsatzwachstum realisieren, sondern vor allem auch profitabler wachsen. Und das Beispiel Siemens Gamesa hat das ja gezeigt, dass das eine große Herausforderung ist, eben im Wettbewerb mit anderen dann zu entscheiden, welche Projekte macht man und welche macht man nicht.
Disruptive Märkte haben ja die Charakteristik, dass sie ganz viele kleine Spieler hervorbringen, die Dinge neu denken, technologische Ansätze ausprobieren, von denen man nicht weiß, ob die sich durchsetzen werden, die vielleicht aber auch mit mehr Kapitalkraft weiterentwickelt werden müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, sich im Markt durchzusetzen. Wie schaut ihr auf diese Spieler? Guckt ihr euch die von außen an? Geht ihr mit denen in Dialog? Gebt ihr da schon mal Kapital rein oder versucht ihr sogar, die möglichst früh zu übernehmen und dann im Zweifel einzustampfen oder euch auch wieder zu trennen, wie du es vorhin kurz beschrieben hast? Wie ist euer strategischer Ansatz da?
Ja, es ist so, wir verstehen uns als Unternehmen so, dass wir mit Wettbewerbern auch im Austausch sind. über Entwicklung, denn wir verstehen die Herausforderung und das Ziel, die Energiewende, Transformation der Energieversorgung weltweit als Ambition, nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht. Und deswegen ist es für uns klar, dass wir uns auch öffnen, um auf dieses Ziel gemeinsam auch mit Partnern einzuzahlen. Dazu zählen auch kleinere Player im Markt. Wir haben auch Partnerschaften, die wir schließen, wenn wir sagen, das ist eine interessante Entwicklung, die für uns auch spannend sein kann, die uns weiterbringen kann. Das muss dann nicht immer ein Joint Venture sein. Das kann auch eine ganz normale, sage ich mal, geschäftliche Partnerschaft sein, vertraglicher Art, die beide weiterbringt und vor allem das Gesamtthema weiterbringt. Und da sind wir schon offen. Und natürlich schauen wir uns auch die großen Wettbewerbe an, die rechts und links auf unserer Seite um Aufträge kämpfen und tun dies wie jedes andere Unternehmen, auch nach dem Prinzip, dass Wettbewerb das Geschäft belebt und einen selber ein Stück weit natürlich auch auf Trab hält.
Michael, du hattest ja eingangs gesagt, dass ohne Valerian eigentlich keine vernünftige Energy-Transaktion zu beraten ist, weil man diese Kompetenz braucht, gerade zu Regulierungsthemen. Braucht es denn auch aus deiner Sicht eine besondere Kompetenz, die vielleicht besonders ist in M&A-Transaktionen im Energiesektor? Also hast du Risiken, Garantien beispielsweise, solche Themen, die da aufkommen, die du typischerweise in anderen Deals eher weniger siehst?
Ja, grundsätzlich ja. Man muss aber, glaube ich, ein bisschen einschränken, wenn man sagt, der Energiesektor oder Bereich Energy, weil das ist ein unglaublich breiter Bereich. Also es gibt sicherlich Transaktionen, wo überhaupt gar keine Spezialfälle gibt. Also gerade so kleine Startups, die haben eine Entwicklung. Dann haben wir so Themen wie Ladesäulen an Autobahnen. Gerade große Betreiber von Ladesäulen, Plattformen, Parks. Da gibt es ganz viele öffentliche rechtliche Vorschriften. Haben wir da Themen, die zu berücksichtigen sind? Dann kommen Valerian natürlich wieder ins Spiel oder teilweise dann auch eher sogar manchmal die Kollegen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, die da unterstützen müssen. Dann haben wir die klassischen Industrieunternehmen wie Siemens Energy, die in dem Sinne eigentlich kein Versorger sind, wie beispielsweise RWE oder E.ON. Die haben ganz andere Themen, als wenn man jetzt eine Fusion RWE, E.ON oder in dem Bereich begleitet. Das heißt, auf die konkrete Frage zurück, ja, ganz wichtig ist Expertise in dem Sektor, dass man sich auskennt, dass man weiß, welche Probleme treibt die Unternehmen um, worum geht es, wo sind Risikofaktoren, Bodenverschmutzung, typisches Thema, gerade auch bei Atomkraftwerken, muss man gar nicht drüber reden, oder auch bei Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken, Emissionen sowohl in den Boden als auch in die Luft. Also es gibt eine Vielzahl von Themen, die man im Prinzip im Kopf haben muss, wenn man auch als reiner M&A-ler berät, die noch über die Regulatorik oder öffentlich-rechtliche Beratung hinausgeht. Aber ganz so einfach pauschal kann man die Frage halt, wie gesagt, nicht beantworten, weil der Energiesektor halt ein sehr, sehr breit gefächerter Sektor ist und jeder, sag mal, Unterbereich hat wieder seine Spezialthemen.
Jetzt haben wir ja dann wirklich einen sehr komischen Markt in dem Sinne, dass heutzutage jeder auch sein eigener Versorger werden kann. So auf der privaten Seite, aber natürlich auch auf der Unternehmensseite. Das macht es aus meiner Sicht nochmal ganz besonders schwierig einzuschätzen, wer sollte eigentlich welchen Teil der Wertschöpfungskette übernehmen. Vielleicht könnt ihr, Ilkin, Valerian, da mal ein bisschen euren Blick auf den Markt schildern.
Persönlich zu anfangen, oder? Wir verstehen uns ganz klar als Technologe. Das heißt, wir entwickeln und produzieren die Technologie, die notwendig ist, um effizient, versorgungssicher Energie und Elektrizität zu generieren. Deswegen sind wir gut beraten, und das ist auch unsere Strategie als Unternehmen, uns darauf zu fokussieren, auf diese Rolle und nicht gleichzeitig als Energieversorger aufzutreten. Das führt im Übrigen auch in dieser Wertschöpfungskette oder ich sage in der gesamten Lieferkette zu Interessenkonflikten, wie ich vorstellen können. Ist dann in der Folge rechtlich auch ein Compliance-Problem, weil man einerseits auf der Kundenseite vielleicht agiert, ja, und dann auf der Lieferantenseite. Das führt dann, sage ich mal, auch zu Konzentrationseffekten im Markt, die kartellrechtlich, wettbewerbsrechtlich große Herausforderungen mit sich bringen. Das brauchen wir nicht noch zusätzlich. Wir haben geschäftliche, technologische Herausforderungen. Wir wollen wachsen. Wir wollen unsere Strategie umsetzen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, diese Welt grüner, versorgungssicherer zu machen, bezahlbarer zu machen. Das ist schon Herausforderung genug. Aber im Kleinen, sage ich mal, gibt es das schon, dass natürlich keine Grenzen gesetzt sind, sich auch als Versorger zu betätigen. Da sind wir weit von entfernt als Unternehmen. Ich denke, es spricht viel dafür, sich da auch auf seine Rolle zu fokussieren. Aber Valerian, vielleicht willst du da noch was ergänzen?
Ja, sehr gerne. Also ich finde das ein spannendes Thema insofern, weil in der Tat, es gibt dieses Stichwort Dezentralisierung der Energieversorgung. Und hast du ja eben gesagt, jeder kann sein eigener Versorger im Prinzip sein. Da habe ich manchmal den Eindruck, wir haben die Regulatorik schon noch so kompliziert gehalten, dass es dann faktisch nicht jeder macht. Also vielleicht müsste man daran auch noch ein bisschen arbeiten. Und was ich interessant finde jetzt auch bei euch, bei Siemens Energy, dass ihr ja im Prinzip ja wirklich über die Wertschöpfungsstufen, die wir sehen im Energiemarkt, Erzeugung, Transport, wir brauchen ja eigentlich überall ganz, also wirklich sehr aktiv seid, muss man ja sagen. Und wir werden ja auch ungeachtet der Dezentralisierung nicht an den Punkt kommen, dass großtechnische Lösungen nicht mehr erforderlich sind. Wenn man beispielsweise an das Thema Anbindung von Offshore-Windparks denkt, wo ja Siemens Energy auch massiv involviert ist, wenn wir über die sogenannten HGÜ-Trassen sprechen, Hochspannungs-Gleichstromübertragung, die Technik, die da benötigt wird, um die Anbindung zu machen. Das sind ja alles Themen, die im Kontext ja auch dieser Dezentralisierung relevant sind. Wir werden ja nach wie vor diese Technik benötigen. Insofern, ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass es jetzt eine Entwicklung ist, die dazu führt, dass alles kleinteiliger wird an der Stelle, sondern es wird wahrscheinlich differenzierter, es wird komplexer, das Ganze, und das ist die große Herausforderung, die wir ja sehen in dem Markt.
Und das alles eben im Rahmen der Regulierung, du hast das angesprochen, da gibt es ja relativ viel Diskussion drüber. Es ist sehr vielschichtig, es ist sehr fein ziseliert. Und die Grundfrage, wie immer, glaube ich, wenn man ein politisches Ziel hat, ist, wie erreicht man das mit mehr oder mit weniger Regulierung? Mit Blick auch auf das Thema Versorgungssicherheit oder vielleicht weiter gefasst noch das Zieldreieck, das ihr im Auge habt. Vielleicht erstmal du, Ilkin, der du ja von der Regulierung betroffen bist, weil er ja verdient ja sein Geld damit, aber ihr müsst in dem Rahmen euch ja bewegen. Ja. Passt das? Braucht ihr an manchen Stellen noch klarere, mehr Regulierung oder braucht ihr nicht an wesentlichen Stellen vielleicht auch einfach mal mehr Chancen für freien Markt?
Also ich glaube, um die Frage mal zu beantworten, wir brauchen nicht mehr Regulierung. Die Regulierung ist komplex genug. Ich würde mir manchmal oder wir als Unternehmen wünschen uns manchmal eine etwas andere Regulierung. Und zwar besonders bezogen auf die Versorgungssicherheit, auch auf der Preisseite. Wir müssen Folgendes sehen, weil Herrin hat es vorhin erwähnt, wenn ich heute erneuerbare Energien anbiete, und zwar zunehmend mehr, dann führt das natürlich dazu, dass ich im Netz nicht immer Stabilität habe. Ich bin abhängig von Wind, Sonne. Das heißt, ich muss, um Versorgungssicherheit herzustellen, trotzdem noch Backup-Lösungen haben. Das heißt, gerade Gasturbinen spielen da eine große Rolle, aber auch noch Kohlekraft und auch noch andere Energien, um sicherzustellen, dass ich notfalls auch ausgleichen kann, wenn der Wind oder die Sonne mal nicht ausreichen sollte, um das Netz zu versorgen. Das kostet natürlich mehr Geld. Wenn ich Backup-Kapazitäten vorhalte, muss ich mehr bezahlen. Das ist dann möglicherweise der Endverbraucher nicht mehr bereit zu bezahlen. Hier ist meines Erachtens ordnungspolitisch ein Rahmen gefragt, um das abzusichern. Da wünsche ich mir sowohl von den nationalen Behörden als auch von den multinationalen aus der EU und auch anderen Behörden, die zuständig sind für die Regulierung, etwas mehr Mut, um hier einen Rahmen zu setzen, der es auch attraktiv macht, sowohl für den Endverbraucher als auch für das Unternehmen, Technologien redundant anzubieten. In die Richtung würde ich mir mehr Regulatorik wünschen, aber nicht das Dickicht an Spielregeln, was dieses Geschäft so schwierig macht, noch weiter zu verkomplizieren.
Weil er ja, je komplexer die Regulierung, desto größer der juristische Beratungsbedarf. Von daher für euch erstmal ganz nett. Trotzdem vielleicht mit Blick auf den Gesamtmarkt und die Ziele, die wir ja gesellschaftlich auch haben, von deiner Seite Verbesserungswünsche?
Also ich sehe es relativ ähnlich zu dem, was Ilkin gerade sagt. Also ich sehe es auch eher qualitativ und nicht quantitativ im Sinne von, wir brauchen gute Regulierung, da werden wir in vielen Bereichen auch nicht umhinkommen. Man kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven das ganze Thema betrachten. Eine Perspektive ist natürlich, das ist vielleicht die anwaltliche, ich verdiene mein Geld mit. Habe ich ein Interesse daran, dass, oder haben wir als Kanzlei ein Interesse daran, dass es mehr Regulierung gibt? Ich würde da ganz gern fast schon ein bisschen mit aufräumen, mit diesem Bild, dass das vor allem durch Anwälte getrieben wird, natürlich auch an der Stelle. Ich glaube, es wird unterschätzt, wie gerne Anwälte auch mitgestalten möchten. Und ein Großteil der Regulierungsberatung, die wir aktuell machen, wirkt nicht sehr gestalterisch, um es mal so zu formulieren, sondern es wirkt eher wie verwaltende Tätigkeit. Und wo wir eigentlich auch uns deutlich wohler fühlen, muss ich wirklich sagen, als Anwälte, ist Projekte proaktiv, konstruktiv zu begleiten in einem rechtlichen Rahmen, in einem Regulierungsrahmen, der Dinge möglich macht, um es mal so zu formulieren. Und darum geht es, glaube ich, an der Stelle, dass wir uns die Frage stellen müssen, was brauchen wir wirklich, um bestimmte Märkte voranzubringen? Also wenn wir jetzt beispielsweise über das Thema Wasserstoff auch sprechen, da haben wir die Situation, da wird oft diese Henne-Ei-Thematik diskutiert, wie kriegt man gleichzeitig im Prinzip auf der einen Seite die Erzeugung, auf der anderen Seite den Demand hoch. Wie kriegt man da einen funktionierenden Markt hin? Was ist da an Anschubfinanzierung, an regulatorischem Rahmen nötig? Das ist alles absolut nachvollziehbar, das macht Sinn. Insofern wird man da Regulierung brauchen. Ob die immer wahnsinnig komplex sein muss, da bin ich mir nicht so sicher. Und die Frage ist ja auch, wo kommt die Komplexität her? Ist es nicht etwas, was auch vielleicht dadurch bedingt ist, dass einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Gruppen natürlich mitreden? Also wenn ich auf meinen Schreibtisch aktuell schaue, dann ist das sicherlich 50% Regulierung, die aus Brüssel kommt, Tendenz steigend, die oftmals ja auch wieder umgesetzt werden muss in das nationale Recht oder aus sich heraus bereits Geltung beansprucht. Es reden ja wahnsinnig viele Gruppierungen, Institutionen bei diesen Themen mit. Wenn man die Chance hätte, da die Komplexität rauszunehmen, mehr Stringenz, klare Zieldefinition auch bezüglich bestimmter Themen, würde man weiterkommen. Frage ist, ob das politisch möglich ist. Ich glaube, das ist am Ende des Tages eine politische Herausforderung, über die wir sprechen an der Stelle.
Wo haben wir denn die wesentliche Regulierung? Haben wir sie tatsächlich wirksam auf Ebene des Nationalstaats? Haben wir sie auf der EU-Ebene? Oder haben wir auch schon eine wirksame globale Regulierung?
Also Letzteres würde ich aktuell nicht sehen, dass das auf einer globalen Ebene wir zentrale Themen im Energiebereich auch nochmal im Kontext der Versorgungssicherheit geregelt hätten. Ich sehe es momentan als ein europäisch, also für uns hier, als ein europäisch geprägtes Thema. Ich weiß nicht, ob der Schwerpunkt aktuell noch national ist. Ich würde schon sagen, Tendenz ja, aber das wird sich sicherlich über die nächsten Jahre wandeln. Es ist eigentlich eher ein EU-Binnenmarktthema insgesamt.
Ja, würde ich absolut zustimmen. Wir haben innerhalb der EU natürlich, sage ich mal, die Gemeinschaft mit der Besonderheit, der Einzigartigkeit global. Eine übergreifende Regulierung für mehrere Einzelstaaten. Relativ viel abgedeckt, ich würde sagen über 50%. Und dann ist natürlich noch ein Spielraum für die Einzelstaaten. Der ist zusätzlich nochmal komplexer macht, ja, innerhalb des EU-Raums. Und darüber hinaus gibt es keine globale Regulierung. Das Völkerrecht, sage ich mal, beschäftigt sich nicht mit dem Energiesektor und der Regulierung. Und Abkommen dazu anderer Art sind eher, sage ich mal, sehr fragmentarisch, sehr rudimentär. Der Rest ist den Einzelstaaten überlassen, ja. Und dann sind die Partner, mit denen man über Regulierung sprechen muss, eben die USA, China, Indien, Russland und andere Staaten. Und das macht so schwierig, ja, was Valerian sagt. Die Heterogenität der Regeln, die Komplexität, die Vielzahl der Regeln. Da wünscht man sich natürlich als Unternehmen, das in diesem Sektor tätig ist, ein bisschen mehr Klarheit, etwas mehr Stringenz, Harmonisierung. Aber das Schwierige ist, sind sehr viele Player, ja, und das ist vor allem ein politisches Ergebnis. Und insofern kann man zwar darauf hinwirken, aber ich sag mal, und der Einfluss, das zu ändern, ist aus unserer Sicht eben sehr gering. Das muss man schon sagen.
Was heißt das denn für die M&A-Strategie? Kann es sein, dass ein Zukauf in einem bestimmten Regulierungsrahmen sinnvoll ist, in einem anderen aber nicht?
Absolut, absolut. Also bei der Frage, ist ein Zukauf interessant oder nicht, beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Thema, ist der Workstream Regulatory? Ist die Transaktion überhaupt umsetzbar aus kartellrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher Sicht? Macht sie auch nach in der Zielstruktur Sinn? Dort Geschäft zu machen. Was für Anforderungen kommen auf uns zu, national, gegebenenfalls auch europäisch, um in einem bestimmten Land mit einem bestimmten Unternehmen einem Asset-Geschäft zu machen. FSR ist ein ganz großes neues Thema, also Foreign Subsidiary Regulation, wo wir auch schauen müssen, wie subventioniert ist das Geschäft, was wir vielleicht erwerben wollen oder veräußern wollen. Reißen wir gewisse Schwellen dort, die eine zusätzliche Meldepflicht bei der EU oder auch bei nationalen Behörden notwendig machen, was den Prozess, aber auch später das Geschäft, in dem wir tätig sind, verkomplizieren können oder erleichtern können. Das sind alles Faktoren, die sind wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und es gibt noch weitere Anforderungen, FDI zum Beispiel, also Foreign Direct Investments, wo man schauen muss, der globale Protektionismus, zu sagen, ich kaufe ein Unternehmen, hat natürlich auch dazu geführt, dass Einzelstaaten sagen, ich lasse das nur zu, ab einer bestimmten Größenordnung, wenn das Unternehmen übernommen wird von einem Player, der uns, sage ich mal, politisch und auch was unsere Standards und Erwartungshaltung an das Geschäft angeht, irgendwo passen. Und das sind alles Dinge, die wir auf dem Radar haben, wenn wir uns überlegen, eine Transaktion zu machen, sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite.
Investitionskontrolle ist in den letzten Jahren ja deutlich wichtiger geworden. Ich glaube, das muss man schon sagen. Valerian, hat das in dem Markt tatsächlich schon dazu geführt, dass wesentliche Transaktionen nicht durchgeführt wurden?
Aber nicht, dass man dann wirklich einen richtigen Überblick hat, weil vieles aus ein bisschen under the radar vielleicht stattfindet. Es gibt prominente Beispiele, die in der Öffentlichkeit hier diskutiert worden sind. Ich glaube, das Stichwort ist kritische Infrastruktur. Und was wir ja gesehen hatten, Investition 50 Hertz als Übertragungsnetzbetreiber vor einiger Zeit war ein Beispiel dafür, wo dann doch am Ende gesagt wurde, nee, liebe KfW, übernimm mal lieber den Anteil und nicht der chinesische Investor, um den es da geht. Das sind natürlich Punkte, wo genau hingeschaut wird, ob es da einen Impact gibt. Das sind im Prinzip, also es gibt verschiedene rechtliche Regime bei dieser Kontrolle, muss man sagen, aber um es wirklich mal runterzubrechen. Im Kern geht es ja wirklich um die Frage, reden wir über kritische Infrastruktur? Das ist bei Übertragungsnetzen 50 Hertz Stichwort natürlich der Fall. Also was ist ein Übertragungsnetz? Im Prinzip reden wir da ja über die höchste Hochspannungsebenen. Es gibt 4 Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, die da die Verantwortung haben. 50 Hertz ist einer. Und das ist natürlich immanent wichtig, dass diese Netze funktionieren, damit alles andere in diesem Land funktioniert. Und da kommt der zweite Faktor rein. Also ein Kriterium ist kritische Infrastruktur. Das zweite ist, reden wir dann auch über Daseinsvorsorge. Also wie groß ist der Impact im Prinzip? Und der ist da eben sehr hoch. Und da kann man natürlich auch andere Beispiele nennen. Ich glaube, Netze sind ein sehr gutes Beispiel. Ich würde es aber nicht auf Netze beschränken an der Stelle. Ich würde durchaus sagen, dass das breiter ist, das Thema. Ich glaube auch, dass das Thema Digitalisierung da reinspielt. Also wenn perspektivisch mit den Smart Meter Rollout zum Beispiel, wir arbeiten sehr aktiv daran, letztlich alles miteinander technisch zu verzahnen. Das bietet ja auch Angriffspotenzial an der Stelle. Das muss man natürlich auch sehen. Insofern ist das sicherlich ein Thema, was sich in dem Kontext stellt.
Mhm. Michael, du bist ja nun derjenige, der über viele unterschiedliche Branchen hinweg berät. Von daher hast du, was das anbelangt, vermutlich von uns vielen den besten Überblick. Es gibt nicht so wahnsinnig viele so hochregulierte Branchen wie Energy. Ist Regulierung aus deiner Erfahrung heraus manchmal ein Treiber für M&A-Transaktionen oder ist es eher vorwiegend ein Hemmnis?
Sowohl als auch. Jetzt musste ich leider anwaltsmäßig etwas ausweichend antworten, weil es kann beides sein.
Also wenn du es gut begründest, ist das völlig in Ordnung.
Es kann sowohl ein Treiber sein, gerade auch wenn man natürlich oftmals gibt's auch Genehmigungen, behördliche Vorgaben und ähnliches. Und dann gibt's Unternehmen, die haben das vielleicht schon. Die sind schon vielleicht im Markt etabliert und haben diese regulatorischen Vorgaben, mit denen sich dann Valerian viel besser auskennt, aber haben diese Vorgaben schon erfüllt. Und da kann es durchaus ein Treiber sein, anstatt selber in den Markt einzugehen, selber etwas aufzubauen, so ein Unternehmen zu kaufen und das sozusagen aus dem Business in das eigene hinzuentwickeln. Insofern kann es durchaus ein Treiber sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich glaube, wir kommen wahrscheinlich gleich noch zu dem Thema Finanzinvestoren. Gerade für ausländische Finanzinvestoren kann es auch ein gewisses Hemmnis sein, weil die Regulatorik sowohl in Deutschland als auch natürlich EU-weit nicht immer ganz einfach ist. Sie ist nicht ganz einfach zu verstehen. Da gibt es dann Vorgaben, die sind einfach verbindlich einzuhalten. Und wenn man aus einem anderen Rechtsordnung kommt, ist es nicht immer ganz einfach zu vermitteln und kann durchaus auch zu einem Hemmnis werden.
Ich nehme das Stichwort Finanzinvestor gerne auf. Und Ekin hat ja den Verkauf von Trench an Triton schon genannt. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Finanzinvestoren sind mit extrem viel Kapital ausgestattet, mögen sehr gerne verlässliches Geschäft, was man im Energiesektor an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette ja durchaus hat. Also was können wir da erwarten? Wir brauchen viele Investitionen in die Energiewende. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Werden Finanzinvestoren da eine wesentliche Rolle spielen?
Davon bin ich fest überzeugt. Also wenn die Frage jetzt an mich ging, guckt es mich gerade an, Bastian. Aber ich bin davon fest überzeugt und das kann ich auch begründen. Wir haben natürlich, oder ich auch ganz konkret, habe eine gute Aufteilung zwischen Finanzinvestoren, die ich berate, aber auch Corporates wie jetzt Siemens Energy. Bedeutet, wir sehen schon oft gerade ausländische Investoren, die sehr finanzstark sind, die diese Themen in einer meist in einer Art Infrastrukturgruppe gebündelt haben, wo sich dann nicht nur um Energiethemen, sondern Infrastruktur insgesamt kümmern. Ich glaube, die vorrangigen Investitionen derzeit sind noch ein bisschen mehr im Technologiesektor, aber es wird immer nach Targets gesucht. Wir sind noch längst nicht wieder auf dem Rekordmarkt, den wir vor ein paar Jahren hatten. Das heißt, wir sind immer noch ein bisschen auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem spielen derzeit ungefähr Finanzinvestoren bei jedem zweiten Deal eine Rolle. Das heißt, 50% der Deals werden durch Finanzinvestoren, natürlich auch nationale, abgewickelt. Sehr große auch. Wir durften zum Beispiel bei dem Einstieg EQT bei Deutsche Glasfaser vor etwas mehr als 2 Jahren mit einem Transaktionsvolumen von 3 Milliarden, damals auch eine der größten Transaktionen oder immer noch mit in Deutschland in den letzten Jahren begleiten. Und da sieht man halt auch, dass Finanzinvestoren durchaus sehr, sehr große Summen bereit sind in den Bereich Infrastruktur, natürlich insbesondere dann eher ESG-konform, das heißt erneuerbare Energien, Zukunftsenergien und natürlich weniger in all, also Gaskraftwerkinvestitionen würde ich eher schwieriger sehen oder Kohlekraftwerke sowieso. Das heißt, ich sag mal Old-Fashioned Energy Sektor. Erneuerbare Energien stehen ganz oben auf der Appetitliste. Deswegen sind wir fest davon überzeugt, dass Finanzinvestoren in den nächsten Jahren noch mehr und sehr fleißig in den Markt mitmischen werden. Ich tippe sogar, dass der Anteil von 50% eher noch steigen wird, insbesondere bei großen Transaktionen. Und die Frage wahrscheinlich auf echte M&A und unechte möchte ich jetzt natürlich die Begriffe nicht vermischen. Es gibt natürlich immer noch die Mittel und Wege, dass auch Finanzinvestoren gerade bei börsennotierten Unternehmen wie Siemens Energy einsteigen und bei anderen auch. Und dann gerade auch über Minority Shares auch versuchen, da ihren Einfluss auszubauen und nicht nur die klassischen, insofern echten 100% Übernahmen sehen werden.
Okay, also dieser letzte Punkt, Ekin, glaube ich, darüber sprechen wir jetzt nicht, weil das kann man nicht so gut einschätzen. Aber den anderen Teil, ihr habt selber Erfahrungen gemacht mit dem Verkauf an einen Finanzinvestor. Erzähl uns mal ein bisschen was über den Trench-Deal und dann würde ich dich bitten, auch mal die Einschätzung, die Michael eben gegeben hat, ein bisschen zu challengen. Aus deiner Sicht wird tatsächlich in eurem Marktsegment der Einfluss so groß sein, wie Michael das erwartet.
Also bei der Trench-Transaktion war es ja auch genau so, dass wir gesagt haben, wir legen uns nicht fest, wer ein möglicher Bieter ist, sondern wir gehen breit an den Markt, machen eine Longlist, bestehend aus Strategen und Finanzinvestoren und schauen dann am Ende, passt das Gesamtangebot. Das ist für uns nicht nur die Preisseite, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wir müssen am Ende schauen, dass wir das Unternehmen auch zu dem für uns besten Preis verkaufen. Aber ganz wichtig ist für uns auch das Übernahmekonzept. Was kann der Bieter anbieten nach der Transaktion im Hinblick auf Fortführung der Technologie, aber auch Zusagen gegenüber Mitarbeitern, ja, ein Werberkonzept, was überzeugend ist. Denn wir verstehen uns, und das habe ich eingangs ja auch gesagt, verstehen uns als Unternehmen, was die Energiewende mit vorantreiben möchte, was die Transformation unserer Energiewelt maßgeblich mitgestalten möchte. Nicht nur als Player, der damit Geld verdienen möchte, sondern der auch eine gesellschaftliche und politische und auch moralische Verantwortung hat gegenüber dieser Welt. Und deswegen ist uns wichtig, dass Unternehmen, die wir aus unserem Portfolio entlassen, eben auch in eine sichere und gute Zukunft kommen. Deswegen ist dieses Konzept für uns schon wichtig. Da haben Strategen tendenziell oft einen Vorteil, aber nicht notwendig, denn die Finanzkraft eines Finanzinvestors kann eben auch Sicherheit für die Zukunft mit sich bringen. Und das war auch im Rahmen der Trench-Transaktion für uns ein wichtiger Aspekt. Und deswegen würde ich heute sagen, dass auch Finanzinvestoren sich sehr stark in der Strategie M&A zu betreiben und in den Faktoren eine Entscheidung zu treffen, übernimmt man ein Target oder nicht, sich auch den Strategen angenähert haben. Das darf man nicht vergessen. Die sind dann im Wettbewerb miteinander und wissen natürlich auch, ein Unternehmen, was M&A auf der Verkäuferseite macht, schaut auf diese Faktoren. Und das finde ich eigentlich ganz schön, auch als Entwicklung, das zu sehen. Denn es gibt uns als Unternehmen einerseits mehr Spielräume, mehr Möglichkeiten und gleichzeitig, sage ich mal, wird die Welt dadurch auch etwas besser, ja, auch für die Belegschaften.
Das verstehe ich, aber ist das Valerian nicht für Finanzinvestoren nochmal deutlich schwieriger, sich in diese Regulierungswelt hineinzudenken, als für Strategen, die sich ohnehin tagtäglich damit beschäftigen müssen?
Also wir bekommen die Fragen ja gestellt, muss man sagen, und es ist dann an uns als Beratern auch Antworten zu liefern, die dann irgendwo befriedigend sind natürlich. Und dann im nächsten Schritt kommt dann natürlich die Bewertung, die kann dann unterschiedlich ausfallen, ob man damit glücklich ist, was man vorfindet als Regulierungsrahmen. Es ist ein zentrales Thema, also konkretes Beispiel vielleicht. Ich habe jetzt mehrfach das Vergnügen gehabt, die verschiedenen Rechtsakte, die es auf europäischer Ebene gibt, zur Wasserstoffregulierung, zu der Frage, was ist grüner Wasserstoff, Investoren zu erklären, insbesondere in den USA. Und an den Reaktionen merkt man ja, was davon gehalten wird sozusagen. Und die sind jetzt nicht durchgängig positiv, könnte man sagen, im Sinne von, das ist verdammt kompliziert, das Ganze. Und die Frage, die ja immer mitschwingt, ist, okay, wie kriege ich eigentlich einen Case da drumherum? Also ist das, kann ich aufgrund der Regulatorik, die ich habe, aufgrund der Informationen, die ich jetzt habe, wie das Ganze funktioniert, einschätzen, ob das Ding fliegt am Ende oder nicht. So investiere ich mit dem Rahmen, den ich vorfinde. So, und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Also wenn wir es an der Stelle dann irgendwann zu kompliziert machen und das nicht stimmig wirkt, das Ganze, dann kommen wir in eine Situation, wo möglicherweise Investments ja auch nicht getätigt werden.
Und so. Die Regulatorik ist ja eigentlich nur ein Teil. Es gibt dann noch den zweiten Punkt, den Finanzinvestoren gar nicht mögen, Strategen auch nicht. Aber wenn sich politische, finanzielle Rahmenbedingungen ändern, sprechen wir über das Thema Fördermittel, was wir ja an verschiedenen Stellen in der Energiewende haben, ob wir jetzt über Elektrizität sprechen oder über Wasserstoff oder über einen Solarpakt. Überall wird ja erstmal Geld reingekippt und zum Teil relativ abrupt dann aus dem Markt auch wieder rausgezogen. Ist das nicht tödlich für ein Engagement von Private Equity?
Ich glaube nicht, weil die Fördermittel eher ein bisschen so als Windfall Profit auf eingeschätzt werden. Das heißt, man will langfristig investieren. Also Private Equity wird oft, dieses Investment ist natürlich eher kurzfristig geplant. Normaler Investmenthorizont 4 bis 6 Jahre. Es wird aber trotzdem auf die langfristige Entwicklungsmöglichkeit des Unternehmens geguckt, weil nur dann hat man auch eine entsprechende Möglichkeit, das Gut weiterzuverkaufen. Und für die langfristige Entwicklung sind Fördermittel hilfreich, nützlich, aber nicht zwingend. Bedeutet, es wird eher geschaut, wie steht das Unternehmen da, wenn es, also gerade in der Kaufsituation, wenn es diese Fördermittel nicht geben würde. Und dann wird geguckt, wenn es sich tragen würde ohne, also ich sehe selten Transaktionen, die darauf aufbauen, dass der Gewinn des Unternehmens im Prinzip durch Fördermittel kommt. Und es wird eigentlich immer geschaut, wie steht das Unternehmen? Können wir damit zukünftig Gewinne erwirtschaften? Positive Effekte in die Volkswirtschaft oder insgesamt auch politische Effekte vielleicht betreiben, aber etwas weniger auf die Fördermittel. Das wird gerne mitgenommen. Da wird auch alles versucht, um die maximal zu bekommen, nicht falsch verstehen. Aber der eigentliche Kern der Entscheidung einer Transaktion, ob die durchgeführt wird oder nicht, ist in den seltensten Fällen, um nicht zu sagen, eigentlich nie Fördermittel getrieben. Zumindest
aus meiner Erfahrung. Aber sind die Fördermittel ja gar nicht für das Unternehmen gedacht, sondern für Kunden.
Das meinte ich als gesamtheitliche Betrachtung. Also nehmen wir den Thema, wo es natürlich jetzt ein großes Thema war die Investition in den Automobilbereich, gerade elektrifizierte Fahrzeuge. Der Verkaufszahlen sind in Deutschland nach meiner Kenntnis jetzt eingebrochen. Also eingebrochen vielleicht nicht, aber nicht annähernd haben sich so entwickelt, wie es ursprünglich prognostiziert war. Jetzt gerade erst und zweite Quartal 24, was ganz klar mit dem Wegfall, mit der abrupten Wegfall der Fördermittel auf Verbraucherseite zu tun hatte. Das heißt, alle Hersteller müssen umplanen, müssen sich anders orientieren, was aber nicht zwingend, und das sehen wir auch gerade in dem Bereich, zu weniger Transaktionen auf Herstellerseite führt, sondern eher vielleicht sogar zu ein bisschen mehr, weil man sich ein bisschen mehr konsolidiert, weil man guckt, muss man vielleicht Standorte zusammenlegen, muss man etwas effizienter wieder werden. Das sind Entwicklungen, die sind aber tagtäglich. Die können auch nicht nur durch Fördermittel kommen, die können durch geopolitische Entwicklung kommen, die können durch Wetter kommen, was auch immer. Und ich glaube, das sind die normalen Herausforderungen, das kann Ilke wahrscheinlich noch besser darstellen, dem sich jedem Unternehmen tagtäglich stellen muss.
Also wir würden ein Fördermittel, auch wenn wir eine Aussicht darauf haben, durch den Bundesregierung oder durch die EU nie als Anreiz sehen zu sagen, wir steigen in ein Geschäft ein und haben den Anspruch, dieses Geschäft anschließend mit der Unterstützung von Fördermitteln wirtschaftlich treiben zu können. Das ist A, nicht unser Selbstverständnis und B, ich glaube auch auf der Kundenseite schwierig, weil nach der grundsätzlichen gesetzgeberischen Idee ist das Fördermittel nur ein Anreiz und soll, sag ich mal, Impuls setzen und schafft einen, sagen wir mal, ordnungspolitischen Träger. Ist aber nicht die Grundlage für langfristiges wirtschaftliches Überleben. Und das ist, glaube ich, verzerrt auch, wäre auch für den Gesamtmarkt schlecht, meines Erachtens, denn wir müssen uns immer daran messen, als Unternehmen, sind wir lebensfähig, sind wir wettbewerbsfähig aus uns selbst heraus. Und so positionieren wir uns auch. Wir nehmen auch an Fördermittelprogrammen teil, auf allen Ebenen, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung, um neue Technologien, Verbesserungen, Innovationen voranzutreiben. Wir sehen uns aber als allein und endverantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens. Deswegen haben wir da, sage ich mal, so eine Sichtweise, genau, die Michael auch beschrieben hat, und handhaben das Thema.
Was man, glaube ich, leicht anders bewerten muss, sind Standortentscheidungen aufgrund von Förderung. Also sprich, ob Tesla jetzt in der Nähe von Berlin Werk baut und kriegt eine gewisse Summe oder jetzt eine Chipfabrik, die jetzt auch Infineon war das, glaube ich, oder irgendjemand, der jetzt gerade eine große Förderung in Ostdeutschland bekommt. Das sind natürlich Standortentscheidungen. Das ist im Prinzip One-Time-Money. Das heißt, es gibt einmal Geld, um etwas aufzubauen, hat aber mit dem langfristigen Businessplan nichts zu tun, sondern das ist nur eine Entscheidung, baue ich eine Fabrik in Frankreich, Deutschland oder Polen? Ich kriege vielleicht eine höhere Förderung oder irgendeine Anschubfinanzierung, um das in Deutschland zu machen. Also ist das eine Standortentscheidung. Das hat aber nichts mit dem langfristigen Erfolg oder dem Businessplan des Unternehmens zu tun, so wie Ilkin sagte.
Also ich glaube, was wir gelernt haben, du hast das gesagt, eingangs, Ilkin, es ist ein sehr disruptiver Markt, der ist in Bewegung. Es ist aber in den Segmenten, über die wir gesprochen haben, definitiv auch ein Wachstumsmarkt. Von daher ist da anwaltlich sowieso eine Menge zu tun, das ist ja klar. Auch auf Unternehmensebene natürlich viel Musik drin. Heißt das, Ilkin, wir werden von euch in den kommenden 2-3 Jahren auch noch einige spannende M&A-Transaktionen sehen, neben der Bereinigung des Portfolios, die du ja auch angesprochen hast?
Ja, wir haben, für uns ist das Thema Transaktionsgeschäft ein Dauerthema. Wir beschäftigen uns laufend damit auf beiden Seiten und ganz sicher wird bei uns da einiges zu vermelden sein auf der Liste, die wir abarbeiten müssen, der Themen. Da kann man sich drauf verlassen, ja.
Wir werden das beobachten. Ich muss sagen, das fand ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also ich habe viel gelernt, das ist jetzt nicht verwunderlich, aber ich nehme an, dass viele Hörer auch eine ganze Menge mitgenommen haben. Das habt ihr sehr schön dargestellt. Da wird sich die eine oder andere Frage auch draus ergeben. Würde mich nicht wundern, wenn da jemand auf euch zukommt. Seid nett zu Ihnen. Erstmal danke ich euch sehr, dass ihr diese sehr unterschiedlichen Einblicke geliefert habt. Es war ein Gespräch mit wirklich sehr vielen Facetten. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com